Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
In Locarno geht morgen Samstag die 60. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals mit der Preisverleihung zu Ende. Nach 10 Tagen, vielen Festakten und Hunderten von Filmen schalten wir jetzt live nach Locarno ins Studio. Da versucht Michael Sennhauser mit seinen deutschen Kollegen Peter Klaus und Herbert Speich eine Bilanz dieser Jubiläumsausgabe zu ziehen. Sozusagen die Sicht der Nachbarn auf diesen internationalsten aller Schweizer Filmanlässe.
Peter Klaus, Herbert Speich, herzlich willkommen in unserem Festivalstudio neben der Piazza Grande. Ein Filmfestival ist ja per se schon ein Fest für Filme. Und dieses Jahr hatten wir die 60. Ausgabe dieses Fests für Filme hier in Locarno. Hat sich diese Festlichkeit bemerkbar gemacht? Kann man ein Festival noch festlicher machen, Herbert Speich?
Ich glaube nein, Locarno ist immer sehr festlich. Locarno hat ein eigenes Flair. Locarno ist seit 60 Jahren ein Höhepunkt, ein Festival, das Atmosphäre hat. Ich denke, das ist nicht mehr zu toppen und insofern haben sich die 60. glaube ich nicht von den 59 davor so arg unterschieden.
Peter Klaus, wie haben Sie das empfunden?
Ein kleines bisschen dann doch anders. Die Madonna del Sasso hat mehr mitgespielt als in den Vorjahren. Es gab einfach ein paar Sonnenstunden mehr, wenn dann auch die romantischen Gewitter abends auf der Piazza Grande. Es gab ein paar Partys mehr und ich fand solche zurückschauenden Programmreihen ganz interessant. Also sowohl Signore e Signore, die Reihe, die italienische Diven herausgestellt hatte seit dem Zweiten Weltkrieg und vor allem Retour a Locarno. In der Reihe waren Filme von Regisseuren zu sehen, nur ein Name, Claude Chabrol, die hier mal als Anfänger gestartet sind auf internationalem Parkett. Und das hat einem dann doch das wohlig festliche Gefühl, das Locarno immer vermittelt, noch ein bisschen versüßt.
Für mich gab es noch einen weiteren Höhepunkt, das waren diese Zusammenschnitte von Fernsehübertragungen, Fernsehaufzeichnungen aus früheren Jahren. Jeden Abend auf der Piazza Grande vor dem Film wurden diese Ausschnitte gezeigt aus früheren Jahren, aus 60 Jahren Festivalgeschichte. Natürlich reicht es nicht so ganz so weit zurück. Und da ist mir etwas aufgefallen. Die 50er und 60er Jahre, das war wunderschönes Schwarz-Weiß-Material, offenbar auf Film gedreht. Und ab den 70er Jahren wird das dann ziemlich schmuddeliges, körniges Fernsehfarbmaterial. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass die Geschichte irgendwie, je näher sie einem kommt, desto weniger attraktiv ist?
Ich würde nicht sagen attraktiv oder attraktiver. Natürlich hatte Locarno in den 50er und 60ern, das war auch im Vergleich zu Cannes und Venedig oder Berlin sowieso, das war Deluxe, das war in dem Garten vom Grand Hotel. Und das war ja nicht nur dieses Grand Hotel, sondern das Ganze hatte Flair. Das hat sich jetzt natürlich in der Zeit, wo es eben nicht nur ein paar Festivals gibt, sondern ganz, ganz viele, schon etwas nivelliert. Vor allen Dingen in der Berichterstattung, das ist ganz klar, mir ist das auch aufgefallen.
Ich denke allerdings, wenn wir das Glück haben sollten, in 50 Jahren wieder oder 60 hier zusammenzukommen, dann werden wir uns wohlig an das Jahr 2007 erinnern, weil dann werden wir vermutlich alle gar nicht mehr nach Locarno kommen, sondern zu Hause vorm Computer sitzen und das Festival selbst gestalten. Ob das dann noch so schön ist wie das Original, weiß ich auch nicht.
Das ist ja eine meiner Lieblingsthesen, dass sich die Filmfestivals in ihrer Funktion längstens anpassen müssen. Die Filme, die sind mittlerweile eigentlich immer besser verfügbar. Die Leute können sich in den nächsten 10 Jahren über Video on Demand wahrscheinlich fast alles ansehen, was sie möchten. Auch obskure Produzenten irgendwo auf der anderen Seite der Welt können ihre Filme über Internet den Leuten zur Verfügung stellen. Man kann sich zu Hause in einem Home Theater fast die gleiche Bildqualität leisten, die man auf einer Leinwand hat. Die Festivals werden also immer mehr zu einer Art Treffpunkt, wo man die Filme gemeinsam sieht. Und das ist ja schon etwas, das Locarno eigentlich seit vielen Jahren leistet. Es ist im Gegensatz zu Cannes ein Publikumsfestival. Die Leute können hier hautnah mit den Filmen in Kontakt treten. Sie stehen nicht einfach auf der Straße und schauen den Stars zu. Spüren wir das als Journalisten, als professionelle Festivalgänger auch, den Kontakt mit dem Publikum hier?
Ganz, 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 ganz arg. Vor allen Dingen auf der Piazza. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, 7000 Menschen gucken zusammen einen Film an. Einen Film, von dem man, ich denke jetzt gerade an den deutschen Beitrag, Nichts als Gespenster, der kommt zwar im Herbst ins Kino, wird da aber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen, würde ich mal ganz bösartig unterstellen. Und hier sind es, obwohl es geregnet hat und eigentlich das Wetter nicht doll war, es waren vielleicht 3000 Leute, die mit Spannung diesen Film verfolgt haben und als Gemeinschaftserlebnis verfolgt haben. Das ist eine Qualität, die es anderswo so nicht gibt.
Warum läuft denn der unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn er ins Kino kommt in Deutschland?
Er ist schwierig, er ist kompliziert, er wendet sich an ein doch sehr esoterisches und ansonsten sehr ausgewähltes literarisches Publikum. Also sind Verfilmungen von Erzählungen von Judith Herrmann, einer zwar bekannten, aber auch viel gelesenen, aber sehr schwierigen Autorin. Der Film versucht, diese literarische Form schon ganz angemessen zu übertragen, aber es wird sicher kein Mainstream-Film sein, wo nun die Tausenden strömen.
Das unterschreibe ich sofort. Es kommt dazu, dass es ein überaus intelligenter Film ist. Die intelligenten Filme und wie die intelligenten Menschen haben, ist ja ganz besonders schwer. Wobei das Schöne gerade an diesem Film ist, es ist ein Film, der wie so viele hier in Locarno sagt, die Welt ist überaus kompliziert. Der Einzelne hat es sehr schwer, sich selbst, sein kleines Zipfelchen Glück zu finden. Aber anders als so viele Filme her, versinkt der Film nicht in purer Lamoyanz, versinkt nicht in der Routine der Tristesse, sondern sagt, die Kraft des Einzelnen kann, vielleicht nur in ganz kleinem Rahmen, aber sie kann etwas verändern. Und insofern war es einer der Filme, die hier Hoffnung machen auf das Leben. Und man ist so ein, zwei Zentimeterchen über dem Erdboden dann von der Piazza gegangen. Das war eine Ausnahme in Locarno in diesem Jahr und besonders angenehm. Ich würde aber ganz kurz, Michael Sennhauser, nochmal auf die Frage zurückkommen, die Zukunft, der Stellenwert von Locarno. Ich glaube, das wird bleiben, weil erinnern wir uns, Kino kommt vom Rummelplatz und die Karussells, auf denen wir uns gemeinsam amüsieren, die rotieren immer noch. Und das ist, Sie haben es ja im Grunde schon gesagt, das A und O eines solchen Festivals wie das von Locarno, zumal wenn es dann ein so demokratisches ist wie hier, keine Absperrgitter in der Regel zu überwinden sind, nicht die Bodyguards uns von den Schauspielerinnen und Schauspielern trennen. Also das Besondere hier, die Atmosphäre sollte unbedingt erhalten bleiben, weil das ist ein großes Pfund für die Zukunft.
Und revolutionär in Locarno war halt von Anfang an, dass man gar nicht erst in diesen Wettlauf des Glamours eingetreten ist, der in Cannes und Venedig und natürlich in gewissem Grade auch in Berlin herrscht, sondern dass man versucht hat, das Weltkino abzubilden. Also das, was es im Moment auf der Welt an interessanten Filmen gibt, an Talenten gibt, an Temperamenten gibt, gar nicht danach geschaut, ob das jetzt Glamour bringt oder ob sie jetzt nur Meisterwerke sind, sondern um einfach abzubilden, was gibt es im Moment an Kino in der Welt. Und das macht für mich das Spannende und Faszinierende dieses Festivals aus. Andere versuchen das jetzt nachzumachen, zum Beispiel das Filmfest München versucht das so krampfhaft etwas, aber Münchener Innenstadt ist eben nicht die Piazza Grande, ist nicht Locarno, ist nicht der Lago Maggiore.
Seinerzeit hat ja Marco Müller, der Vorvorgänger von Friedrich Mehr, dem aktuellen Festivaldirektor, versucht, die Piazza Grande wegen ihrer Attraktivität zu einer Art Erziehungsmaschine zu machen, hin und wieder. Er hat ganz, ganz schwierige Filme auf der Piazza programmiert. Er hat es hin und wieder fertiggebracht, dass das Publikum sich darauf eingelassen hat. Er hat aber manchmal auch die Piazza in kürzester Zeit geräumt, zum Beispiel mit einem komplexen Film von Straub-Huye, eine ziemlich anstrengende Sache. Und ich hatte dieses Jahr den Eindruck, Friedrich Mehr hat die Piazza sozusagen als großes Vergnügungslokal programmiert und die schwierigen Filme in den Wettbewerb gesteckt und in die anderen Reihen. Also Arbeit tagsüber, ein großes Fest am Abend. Aber was Sie gerade sagten über Gespenster, dass das ein schwieriger Film sei, das würde ja meine These ein bisschen widerlegen. Hat Friedrich Mehr auf der Piazza tatsächlich etwas gewagt oder ist das ein todsicheres Programm, das er da geboten hat?
Er ist so klug, dass er die Balance schon geschafft hat. Er zeigte natürlich Planet Terror von Rodriguez, einen Film,
Zombie-Film.
Ein Revival-Film, ein Film, der ein spezielles Publikum natürlich anspricht. Aber er zeigt dann eben auch die Gespenster. Und aber auch dann Vexil, ein sehr, sehr interessanter Animationsfilm aus Japan, der wirklich zeigt, was 3D-Animation im Moment kann. Und das ist natürlich auf dieser riesigen Leinwand der adäquate Rahmen. Ich denke, er hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern eine sehr, sehr gute Mischung getroffen.
Es gab auf der Piazza Grande ja auch einen Film zu sehen, der explizit für diese Balance steht, Waitress aus den USA, ein sogenannter kleiner Film, der sich aber der Mittel des großen Hollywood-Kinos der 50er, der 40er Jahre bedient, um eine Geschichte zu erzählen, wie wir sie in Varianten in vielen Filmen hier gesehen haben, nämlich der Einzelne, der versuchen muss, sich gegen die Unbill der Zeit durchzusetzen, das mit sehr viel Charme, mit sehr viel intelligenten Dialogen und mit sehr viel Witz auch. Also ich kann das nur unterschreiben, was Herbert Speich gesagt hat. Ich denke, das ist ein großer Pluspunkt für Frederik Mehr, dass er es schafft, die Piazza nicht nur zum Abspielort für reines Kommerzkino wie Hairspray beispielsweise zu machen oder auch Death at the Funeral aus Großbritannien, sondern versucht, beides zu bedienen, den Anspruch und das Amüsement.
Nun gilt für die Piazza Grande natürlich immer ein etwas anderes Reglement als für den Wettbewerb. Im Wettbewerb hat Frederik Mehr das Problem, dass er hier Filme zeigt von Leuten, die eigentlich immer Nachwuchshoffnungen sind. Manchmal schon recht alte Nachwuchshoffnungen, aber Nachwuchshoffnungen. Das heißt, im Wettbewerb laufen nicht die Filme wie in Cannes zum Beispiel, die dann auch ins Kino kommen, weil sie die besten Filme der Welt sind oder sein wollen zumindest, sondern Filme von Leuten, denen man ansieht, dass sie wahrscheinlich in Zukunft noch bessere Filme machen werden. Das ist zumindest immer wieder mein Eindruck. Und das ist natürlich ein Wettbewerb, der genau so aussieht, dass man sagt, man kann hier in Locarno diese Filme ansehen und die meisten von denen kann man sonst nirgendwo ansehen. Wenn man sie hier nicht sieht und hier nicht gemeinsam dieses Filmerlebnis durchzieht, dann ist es verloren. Das sind Filme, die werden in nächster Zeit nicht verfügbar sein. Mein Eindruck ist, er hat das recht geschickt ausgenutzt. Also er hat interessante Filme drin und alle, fast alle, haben irgendwelche Fehler drin.
Ja, vielleicht ist es auch gar nicht, Sie sagten das gerade, vielleicht ist es gar nicht gut bei einem Debüt, wenn das makellos ist. Und das meiste sind eben die Debüts, dass da noch so Haken und Ösen sind, dass man merkt, hier versucht jemand was zu machen, seine eigene Mitte zu finden, seinen eigenen Stil zu finden. Das macht selbst die misslungensten Filme dann doch sehr ansehenswert und auch sehr ehrenwert und berühren doch dann auf die eine oder andere Weise sehr. Zumal in diesem Jahr es ja um ja Leben und Tod in fast allen Filmen ging. Es stirbt der Sohn, es stirbt der Partner, es geht um große Lebenskrisen, es geht dann letztendlich, aber auch das ist mir aufgefallen, dieses Mal immer in ganz vielen Filmen ist das Schlussbild, die Protagonisten gehen eine Straße entlang, irgendwie in den Morgen oder in eine Zukunft. Es ist immer so ein kleines Fünklein Hoffnung dann doch dabei, nachdem wir wirklich dann 2 Stunden alles Elend dieser Welt gesehen haben.
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wir haben 2 Kollegen aus Deutschland hier, und ich würde gerne einen deutschen Film als Beispiel für diese These verwenden, nämlich den Film »Früher oder später«, in dem der Schauspieler Peter Lohmeier den Vater seiner eigenen Tochter spielt. Diese Tochter, die verguckt sich in den Nachbarn dieser Familie. Das ist so eine mittelständische Familiengeschichte, ein Alltagsdrama. Und mein Eindruck war auch bei dem Film, er löst seine Ambitionen nicht ganz ein. Und zwar, was mich gestört hat daran, die Banalität dieses Alltags wird sichtbar bzw. hörbar in absolut banalen Dialogen. Und diese banalen Dialoge, die durchaus funktionieren könnten, die sind zum Teil banal genug, um lächerlich zu wirken. Das heißt, das Publikum lacht an Stellen, wo eigentlich das Lachen nicht vorgesehen wäre. Und das war für mich einer dieser Filme, wo man jemandem erklären kann, wie leicht ein ambitioniertes, gutes, intelligentes Projekt kippen kann, wenn eine einzelne Komponente nicht ganz funktioniert. Und hier sind es die Dialoge meiner Meinung nach.
Ach, da gehen wir wunderbarerweise ganz auseinander. Ich fand es gerade interessant, wie mit Banalität gespielt wird und wie der gleiche Dialog, der eben noch die Oberflächlichkeit des schönen Scheins bedient, dann plötzlich hinter die Abgründe horchen lässt, in diesem Fall bei einem Dialog. Ich will den Film nicht schönreden. Auch ich sehe da manches, was hätte anders laufen sollen. Und vor allem auch, was bleiben wir nur bei dem Beispiel Dialoge, dann an Zuspitzung. Ich denke, das hat Ihnen gefehlt, dass irgendwann dieses zugespitzt würde und noch schärfer im Ton werden würde. Das bleibt natürlich aus, wobei ich das schnell noch einfügen möchte. Ich fand es einen ganz typischen Film, auch für diesen Wettbewerbsjahrgang, weil diese Lola Klamroth gerade mal 14 Jahre während der Dreharbeiten für mich eine schauspielerische Entdeckung, und das war in so vielen Filmen hier. Einzelne wunderbare Damen und Herren, die großartiges Schauspiel geliefert haben, aber dann mangels Regieleistung, mangels Drehbuchleistung in Filmen waren, die dann doch im Mittelfeld bleiben dürften, auch in unserer Erinnerung.
Ja, Ulrike von Riebeck, die Regisseurin, ist sicher ein Talent. Was mich, die Dialoge haben mich gar nicht mal so schrecklich gestört, sondern wie eine ganz junge Regisseurin, die nun wirklich zu neuen Ufern aufbrechen könnte, eine gottallmächtig konventionelle Geschichte erzählt. Dieses kleine Mädchen, pubertär, rosa und so, verguckt sich in Nachbars Thomas, der ist ein nicht so erfolgreicher Schauspieler, sieht aber immer noch ganz gut aus für seine Jahre. Jetzt hätte man ja daraus machen können, dass der sagt, also Kind nur, also ja, aber er ist knapp davor, ihr an die Wäsche zu gehen. Also das will ich nicht sehen, das kenne ich, das muss auch nicht so sein, es ist auch etwas doof. Und das bringt diesen Film dann letztendlich ins Kippen. Dazu kommt, muss man wissen, dass dieses Drehbuch überarbeitet wurde über Jahre. Es war sogar bei einem Talent-Workshop in Cannes und wurde dann nochmal, und das ist ja das Elend. Hier wurde so viel dran gemacht, dass es dann wirklich nur noch farblos war. Und der Film ist auch dann auch noch in so einem merkwürdig ausgeblichenen Rosa gedreht, als ob man irgendwie unterbelichtet hätte. Und das war sicher das Elend, was dazu geführt hat. Und ich denke, auch da muss man sagen, es ist kein Film fürs Kino. Es ist ein Film, der im ZDF, der hat es produziert, wunderbar zu stillen Feiertagen um 21.30 Uhr sein Publikum findet.
Peter Klaus hat doch noch einen Einwand da.
Nein, gar keinen Einwand, sondern ich fand ein ganz wichtiges Stichwort eben von Herbert Speich, konventionell. Das fiel auch in diesem Jahr im Wettbewerb auf. Ich glaube, fast 90% der Filme benutzen ganz konventionelle Erzählmuster. Und da habe ich mich gefragt, liegt es daran, ich will um Himmels Willen nicht in eine banale allgemeine Fernsehschelte verfallen. Wir wissen, Entschuldigung, das war ein Frosch aus dem Fernsehen. Wir wissen, ohne die Fernsehgelder würden all diese jungen Leute keine Filme machen können. Also da muss man auch mal Dankeschön sagen ans Fernsehen. Aber natürlich sagt dann der Geldgeber, ich möchte meine Ästhetik bedient haben. Ich möchte diesen Film um 23 Uhr zeigen können. Und das ist dann schwierig in einem Wettbewerb, wo wir auch Kinobilder erwarten. Und so haben sich dann die wenigen Filme, die auch mit Kinobildern gearbeitet haben, sicherlich am stärksten eingeprägt.
Ich hatte ein eigenartiges Erlebnis gerade mit diesem Film. Meine Freundin, die den mit mir zusammen gesehen hat, sagte, bei dem Film sehe sogar ich, warum der nicht funktioniert. Und sie versteht sich als Kinofreundin, aber als Laie. Und das hat mich eigentlich überrascht, dass ein Film so viele Qualitäten aufweisen kann, dass jemand, der einfach gelegentlich ins Kino geht, dann bei einer ganz bestimmten Schwäche sieht, das ist eine Schwäche und das hätte man besser machen können. Und ich denke, das ist eine Qualität dieses Wettbewerbs hier, dass viele Filme sichtbare Schwächen haben und spür- und sichtbare Stärken. Also die meisten von denen, die nicht hundertprozentig hinhauen, haben irgendetwas, da sagt man, die sind toll. Mir ging es zum Beispiel auch so mit einem der großen Kritikerfavoriten hier, der Film von Kobayashi, ein japanischer Film. Der ist unglaublich radikal. Der erzählt die Geschichte einer Frau und eines Mannes. Das Kind, die Tochter der Frau, hat die Tochter des Mannes umgebracht oder zumindest den Tod verursacht in einer anderen Stadt. Und der Mann erklärt am Anfang einer Fernsehreporterin, ich kann der nie verzeihen. Ich würde wollen, aber ich kann der nie verzeihen. Und dann wechselt der Ort, die beiden sind woanders. Sie sind beide am gleichen Ort, weil die Frau jetzt arbeitet in einer Pension, in der der Mann wohnt. Und der Rest des Films besteht aus einer unendlichen Wiederholung von alltäglichen, banalen Szenen. Da sieht man immer das Gleiche. Die Frau bereitet das Essen zu, der Mann kommt und isst, der Mann badet, der Mann ist in der Fabrik und die Arbeiter gehen durch die Türe. Ein endloser Zyklus der immer gleichen Abläufe mit ganz kleinen Veränderungen. Und das Ganze läuft darauf hinaus, dass man das Gefühl hat, die zwei nähern sich einander an. Und dann kommt am Schluss aber für mich ein wenig vermurkst, so eine Art Erklärung des ganzen Ablaufes. Auch der Film, der ist so radikal, so perfekt in seiner Radikalität, dass mich dann eigentlich diese Schwäche schon wieder gestört hat.
Mich gar nicht. Ich fand, es war einer der wenigen Filme hier, in denen es gelungen ist, mit Bildern das zu erzählen, was sich nicht in Worte fassen lässt. Kobayashi hat wirklich eine Bildsprache des Langsamen, des Leisen, des Behutsamen entwickelt, die mich eintauchen lässt in eine Welt, die mir vollkommen fremd ist. Das bin da ganz draußen, das ist so weit weg von mir, nicht nur in Kilometern, sondern auch im Empfinden. Aber ich begreife plötzlich Muster, Menschen, Traditionen einer anderen Kultur. Und das ist eine ganz wunderbare Entdeckung, die man so in dieser Gelassenheit und Ruhe auch über die Jahrzehnte immer wieder in Locarno machen konnte. Auch das afrikanische Kino vor Jahren. Was haben wir hier alles entdeckt, was wir auf keinem anderen Festival der Welt sehen konnten?
Nun muss man eben sagen, Kobayashi ist im Moment einer der ganz großen, innovativen Filmemacher der Welt. Und es wäre sicher unrätlich, einen, der nun wirklich auf allen Festivals dieser Welt präsent ist, der eine ganz eigene Sprache hat, ob man die nun mag oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage, den mit Ulrike von Riebeck zu vergleichen. Das ist sicher so eine Fallhöhe. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Und insofern ist es vielleicht schwierig dann auch für die Jury, jetzt den angemessenen Preis zu finden, weil Kobayashi ist erstmal Jahrgang 54 und hat nun wirklich, glaube ich, 20 Filme inzwischen gemacht. Und für den werden Retrospektiven gemacht, über den gibt's Bücher. Und hier gibt es eine Debütantin. Vielleicht ist auch das natürlich eine Qualität eines Festivals, zu zeigen, wo hat der eine mal angefangen und wo ist der andere inzwischen angekommen. Auch das hat seinen Reiz.
Wenn ich Sie so höre, Sie betonen, dass vieles zur Tradition von Locarno gehört, auch im Hinblick auf diesen Wettbewerb. Das heißt, Frederik Mehr gelingt es, die Tradition von Locarno weiterzuziehen. Hat er eine eigene Handschrift entwickeln können, nur schon mit diesem zweiten Festival, für das er zuständig ist? Oder ist das gar nicht nötig? Besteht die Kunst gerade darin, Locarno so zu lassen, wie es ist?
Ja, das eine wie das andere. Ich kenne jetzt ganz viele, oder habe miterlebt, die Direktoren und Direktorinnen dieses Festivals. Es ist erstaunlich, wie es, ich kenne das bei keinem anderen Festival so, wie der Direktor oder die Direktorin davor, Frau Biniardi, durch ihre Person und Präsenz so ein Festival prägen. Und nachdem Irene Biniardi über Jahre eben, sie war mit fliehenden Wallekleidern immer hier präsent und jetzt ist die sehr, auch nicht zu übersehende Person von Frederik Mehr. Ob es im Programm so deutlich wird, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Persönlichkeit dieser Kolleginnen und Kollegen ist einfach faszinierend. Und die sagen dann einem auch guten Tag auf der Straße, was man anderswo nirgendwo, Herr Frémaux würde bestimmt keinem Journalisten in Cannes auf der Straße guten Tag sagen.
Wobei ich es ganz angenehm finde, dass der Neue, wenn wir das im zweiten Jahr sagen dürfen, sich bisher noch ein bisschen zurückhält. Denken wir an Frau Biniardi, die Politisierung des Festivals, die sie versucht hat, die ja dann zum Teil ins Lächerliche abglitt, ins überaus Oberflächliche. Das wollten wir auch nicht haben. Marco Müllers Versuch, die Piazza Grande zum Lehrfilm für das arabische und asiatische Kino zu machen, da waren wir doch auch, erinnern wir uns, seien wir ehrlich, manchmal ganz schön abgenervt. Und Frederik Mehr, glaube ich, sucht auch noch, und ich glaube, er hört den Leuten zu, er geht auf die Piazza, er geht in die Kinos, um noch herauszukriegen, was ist hier der richtige Weg. Und das finde ich ganz sympathisch.
Ich auch. Frederik Mehr hat allerdings noch so etwas, das ich ein bisschen als Hypothek empfinde, aufs Auge gedrückt bekommen. Das ist diese Journée du Cinéma Suisse. Das heißt, gebunden an die Bundessubventionen ist seit letztem Jahr die Auflage, dass man zumindest einen Tag lang das Schweizer Filmschaffen hier so richtig ausstellt, dass man dem eine Plattform gibt, weil der Bund schließlich Filme produziert und das Festival unterstützt und hier damit auch präsent sein will. Und ich frage mich, wie nimmt man das wahr? Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie hierher kommen und einen ganzen Tag lang alles im Zeichen des Schweizer Films steht, obwohl es gar nicht so viele Schweizer Filme da hat?
Es war einer der heitersten Tage des Festivals, dann auch zu sehen, wie sich Politprominenz selbst entblößt und entblödet. Das muss auf internationalem Parkett nicht sein. Es ist ja abgemildert worden durch eine gewisse Grandezza und einen gewissen Charme. Die Konzentration auf die Filme, auf das Eigentliche, auf das Entdecken von möglicherweise entdeckenswerten Schweizer Filmen, die es ja auch gab, nicht in Hülle und Fülle, wurde dadurch ein bisschen beeinträchtigt. Ich glaube, solche Kaspereien sollte man lassen.
Also ich würde ja schon sagen, also es ist so der Wunschtraum der deutschen Filmemacher, wenn es bei der Berlinale einen deutschen Tag gäbe. Wobei ich jetzt also die Erfahrung hier auch sagen muss, Es muss vielleicht nicht ganz sein. Es gibt ja nun ein eigenes Schweizer Filmfestival in Solothurn. Da ist eigentlich genug dessen, was man da hat. Dann die Figur von, auf die haben Sie, glaube ich, angesprochen, von Nicolas Bidot.
Ja, Sie meinen, ja, unseren Filmchef, also Nicolas Bidot, das ist der Chefbeamte, der für die Filmförderung zuständig ist und auf... Ja, in seinem Laden ist auch die Idee für diese Journée du Cinéma Suisse entstanden. Er ist der, der sich seit seinem Amtsantritt eigentlich als der große Promoter des Schweizer Films gebärdet.
Der Elektroschocker, wie er in der Sonntagszeitung gesagt hat. Ein sehr spannender Mann und wo ich inzwischen, also es gab da ja eine riesen Kontroverse, was er gesagt hat und dass alle Schweizer Produzenten Schläfer sind und dass die Drehbuchautoren nicht so schnell arbeiten, wie sie sollen. Da habe ich mir gedacht, hoppla, also eigentlich, was ist da los? Und dann habe ich im Zweiten gedacht, weil es passierte ja gar nichts. Die Branche war still und vergnügt und guckte ihm nun zu und ließ ihn dann Kaugummi kauend ins Leere laufen. Da konnten wir Deutschen wieder was lernen. Wir müssen, glaube ich, auch mehr diese Art, wenn man so mit Günter Rohrbach, der ähnliche Dinge in der Bundesrepublik...
Produzent in Deutschland.
Ja, der sowas auch vor einiger Zeit gleich zweimal durchexerziert hat, wo denn ein Aufschrei und eine Hysterie ausmacht. Wir sollten da von der Schweiz lernen und das alles viel gelassener sehen.
Also aus unserer Sicht ist die Hysterie zum Teil schon vorhanden gewesen. Das gehört aber auch zu Locarno, auch dass unser für die Kultur zuständiger Bundesrat hier sich selber jeweils einen großen Auftritt organisiert. Dieses Jahr hat das Bundesrat Pascal Guschmann damit gemacht, dass er einfach die Festivalsubventionen hier verkünden ließ. Also diese Politikerauftritte, die gehören natürlich auch zu einem Festival. Die Leute wollen ja auch an die Öffentlichkeit.
Ja, ich dachte auch, es wäre doch vielleicht klug von der Filmwirtschaft, ihm mal eine Hauptrolle in einem Film anzubieten, ihn ins Rampenlicht zu stellen. Vielleicht kriegt er dann auch ein bisschen mehr mit, wie schwer es eigentlich ist, Filme zu machen.
Es gab solche Geschichten. Unsere Bundesrätin Gail Miret hat zum Beispiel ein Lied gesungen am Fernsehen vor einiger Zeit. Das war kurz vor dem Festival von Cannes. Da hat sich die Presse aber ziemlich drauf gestürzt, sogar in Frankreich. Also die Kaspereien unter den Politikern, ich glaube, die sind schon wieder im Abnehmen begriffen. Das wird wahrscheinlich auch in Locarno so sein. Kommen wir noch auf eine kleine Schlussrunde zurück. Wir haben schon gesagt, es ist schwierig in diesem Wettbewerb mit diesen unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen einen Juryfavoriten auszumachen, also einen Film, der wirklich den Preis gewinnen könnte. Aber was wir versuchen können, ist kurz unsere Lieblingsfilme vorzustellen. Fast jeder von uns hat wahrscheinlich einen subjektiven Lieblingsfilm. Wollen Sie anfangen, Herbert Speich?
Ja, mein Lieblingsfilm war La Maison sans Jeune. Eine französisch-algerische Koproduktion von Amrou Hakkar. Ein Film, der auf eine ganz ungewöhnliche Weise Trauer und Trauerarbeit darstellt, wie ich es so noch nie gesehen habe. Ein sehr berührender Film, der mich einfach sehr bewegt hat und der nachwirkt und den ich gern nochmal sehen möchte.
Peter Klaus?
Ein lebensbejahender Film über das Sterben, Sous le Toit de Paris aus Frankreich von Hina Salem mit zwei wunderbaren Allstars, um einmal das böse Wort zu benutzen, Mélène de Mongeau und an ihrer Seite Michel Piccoli. Ein Film, der ganz hart ist, der zeigt einsam sein, allein sein, alt sein, arm sein an der Schwelle zu einer anderen Welt. Das macht keinen Spaß, aber der Film macht es und das fand ich sehr berührend.
Mein Lieblingsfilm war Capitaine Achard, auch von einem Franzosen, Philippe Ramos, der erzählt die Kindheits- und Jugendgeschichte des Kapitäns aus Moby Dick, ein sehr stilisierter Film. Ich denke, der hat keine große Chance bei der Jury, aber mich hat er berührt, weil er eine Weise hat, auf Literatur zuzugehen, die eigentlich sehr kinogemäß ist. Wir werden es sehen, die Preise werden morgen Abend verliehen. Ihre Ansicht, kommen Sie wieder? Nach Locarno? Setzen Sie die Tradition fort? Sind Sie zufrieden dieses Jahr, Peter Klaus? Geht's weiter so?
Ob zufrieden oder nicht, völlig egal. Klar kommen wir wieder, oder?
Ja, unbedingt. Also Locarno ist ein Sommer ohne Locarno. Was ist das?
Dann freue ich mich, bedanke mich bei Ihnen und gebe zurück nach Basel.